Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Am Rio Coco, am Grenzfluss zu Honduras, tritt immer wieder in fast epidemischer Form ein Zustand auf, dass Menschen, überwiegend junge Mädchen, Frauen, Krampfanfälle bekommen, Übelkeit, Symptome zeigen, ohnmächtig werden und dann eine Vision haben, eine Vorstellung, die mit Gewalt verbunden ist. Meistens taucht ein großer weißer Mann oder eine große weiße Frau auf und zwingt sie, einen Becher Blut zu trinken oder hat ein blutiges Schwert in der Hand. Und um sich diesem Bild zu widersetzen, dieser Figur zu widersetzen, beginnen die Menschen zu laufen.
Blaovakni, auf den Spuren einer mysteriösen Krankheit. Eine Sendung von Margit Heinzel.
Sie laufen aus dem Haus mit geschlossenen Augen, können sich natürlich dabei schwer verletzen. Und sie haben in diesem Zustand eine unglaubliche Kraft. Das heißt, es gelingt ihnen, auch jungen Mädchen mit bloßen Händen so 3 Zentimeter dicke Holzbretter zu durchschlagen. Und die große Schwierigkeit ist, diese rennenden, rasenden Menschen einzufangen. Das heißt, das ertragen sie auch nicht. Dann kann sein, dass sie sich bewaffnen mit einer Machete oder mit einem Stock. Wenn man sich vorstellt, dass die auch wirklich unglaubliche Kräfte entwickeln in der Situation, dass das ziemlich gefährlich ist und schwierig für die anderen, sie einzufangen.
4 bis 5 kräftige Erwachsene sind notwendig, um eine rasende 14-Jährige, die sich in einem tranceartigen Zustand befindet, zu bändigen. Wenn dies gelingt, ist zwar die Verletzungsgefahr gebannt, doch der Anfall ist damit nicht zu Ende, berichtet die österreichische Sozialwissenschaftlerin Gerhild Trübswasser.
Es ist so, dass so ein Anfall dauert insgesamt 1 Stunde, 1,5 Stunden, kann aber bis zu 4-mal täglich kommen. Und um dieses Rennen zu verhindern, werden die Kranken eingesperrt. Die liegen in den Häusern, meistens dann mit gefesselten Beinen. Und die Familie beobachtet sie permanent. Es kommt ihm dann nicht zum Davonlaufen, aber der Krampf kommt und die liegen am Boden und winden sich. Also wie ich Psychoanalyse studiert habe, habe ich so gelernt von diesem Spannungsbogen, der bei der klassischen Hysterie aufgetreten ist. Das hat mich also unglaublich daran erinnert. Also die bäumen sich wirklich so im Bogen auf, die Körper, und jammern, also sehr mitleiderregend. Und das dauert dann, weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann ist sie erschöpft und wieder ruhig. Aber man weiß nie, wie lang der Frieden dauert und es wieder von vorn losgeht.
Hinzu kommt noch, dass es eine mysteriöse Form der Ansteckung gibt und die Krankheit von Dorf zu Dorf überspringt.
Insofern als entweder die Menschen im Zustand der Trance einen Namen sagen und dann meistens dieser Mensch das kriegt, auch wenn er in einem anderen Dorf lebt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass wenn während dieses Anfalls die kranke Person jemanden anderen am Kopf berührt, dann kann die das auch bekommen.
Betroffen sind vor allem die von Miskito, Mayagna und Mestizen bewohnten Dörfer am Rio Coco, einem unzugänglichen und unterentwickelten Gebiet an der Karibikküste Nicaraguas. Dort wird die mysteriöse Krankheit Blaovakni oder auch Greasy Sickness, die verrückte Krankheit, genannt. Die Auslöser sind unbekannt. Und erst vor kurzem hat eine multiethnische und multidisziplinäre Forschergruppe die betroffene Region besucht, um die Gründe und Hintergründe dieses Phänomens indigener Kultur zu untersuchen.
Unsere Forschung in 3 Dörfern am Rio Coco, in Umra, Bodega und Crin-Crin, war gerade deshalb so wichtig, weil es bisher nur wilde Spekulationen über diese Krankheit gab, die zum Teil sehr provokativ und despektierlich waren. Als es zum Beispiel 2004 zum Ausbruch einer Epidemie kam, wurde in den Medien berichtet, dass am Rio Coco der Indianerwahnsinn grassiere, aber bisher hat niemand eine wissenschaftlich fundierte Antwort gefunden. Wir haben dagegen versucht, uns vor Ort Klarheit über das Phänomen zu schaffen, gleichzeitig aber die Würde der Betroffenen zu respektieren. Daher waren wir in den Dörfern auch willkommen, denn die Leute wollen verstehen, was vorgeht, was da mit ihnen passiert. Die Situation ist wirklich so kritisch, dass sie sich nicht mehr zu helfen wissen.
Timon Robbins ist Mayagna und studiert Soziologie an der Universität Huracan, die in 4 Niederlassungen an der nicaraguanischen Atlantikküste tätig ist. Bekannt ist diese Institution vor allem für ihr Engagement im Kampf gegen die schlechte Bildungssituation, die defizitären Lebensbedingungen und die Benachteiligungen gegenüber dem Rest des Landes. Huracán ist darüber hinaus auch eine interkulturelle Universität. Man spricht vier Sprachen, Miskito, Mayagna, Spanisch und Englisch, und reflektiert dadurch die ethnische Vielfalt der Region. Vielsprachig war konsequenterweise auch das Team von Lehrenden und Studierenden, die das Forschungsprojekt am Rio Coco durchgeführt haben. Die Anthropologiestudentin Paula Allen ist beispielsweise Miskita, gehört also dem zweiten indigenen Volk an, das in der betroffenen Region lebt.
Dass in unserem Team die Ethnien vertreten waren, denen auch die Beforschten angehören, war aus mehreren Gründen extrem wichtig. Einerseits wurden wir von den Menschen in den Dörfern als ihre Schwestern und Brüder akzeptiert. Und das war Voraussetzung für den Erfolg unserer Arbeit. Andererseits birgt diese Nähe aber natürlich auch Gefahren. Sie kann den Blick auf die eigene Kultur und Gesellschaft trüben. Aus diesem Grund war es genauso wichtig, dass unser Team von jemandem begleitet wurde, der eine andere Perspektive hat, einen Blick von außen, in dem Fall eben den Blick einer Europäerin.
Die Sozialwissenschaftlerin und Psychologin Gerhild Trübswasser aus Österreich hat verschiedene interkulturelle Forschungsprojekte im In- und Ausland beraten und begleitet. Und sie unterrichtet regelmäßig an der Universität Huracán. Dort ist auch die Idee entstanden, sie für das neue und sehr komplexe Projekt zu engagieren. Finanziert wurde es von Horizont 3000, der österreichischen Organisation für Entwicklungszusammenarbeit.
Huracán, Horizont 3000 und ich haben mittlerweile schon eine ganz erprobte Form der Konzepterarbeitung, nämlich dass Huracán die Themen vorgibt und die Wünsche formuliert, wozu sie meine Unterstützung brauchen können, und ich dann erst mit Konzepten und Vorschlägen reingehe. Und in diesem Zusammenhang ist eben mit der Leiterin des Instituts für Soziologie das Thema aufgetaucht, dieser sehr rätselhaften Krankheit und der Notwendigkeit, da mehr darüber zu wissen. Es hat Versuche gegeben, die Krankheit medizinisch zu erforschen. Das ist nicht sehr fruchtbar gewesen. Also die Aussage, die diese Symptome machen, ja, gehen ganz stark in Richtung kulturelle Zusammenhänge. Und dafür spricht auch, dass die Symptome heilbar sind durch die einheimischen Curanderos und Curanderas, also die Art Schamanen, die mit Besprechen und Kräutern und Ritualen tatsächlich die Symptome zum Verschwinden bringen.
Ausgehend von der Arbeitshypothese, dass es sich bei der verrückten Krankheit um ein psychisches Leiden handelt, das in der Gesellschaft wurzelt, wurden gemeinsam die Methoden für die qualitative sozialwissenschaftliche Studie mit starken interkulturellen Aspekten erarbeitet.
Ich habe ein Team geleitet aus einheimischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Das heißt, Forschungsbegleitung und Reflexion der Rollen des Prozesses und der Methoden von außen, und habe das Team dann begleitet in die Dörfer bei der ganz konkreten Erhebung. Und wir haben während dieser ganzen Phase also ganz gezielt diese beiden, mindestens beiden, wenn nicht mehr, Blickrichtungen auf das Phänomen genutzt. Also der einheimische Blick und der europäische Blick. Und natürlich dann auch noch Männer-Frauen-Sicht, ältere, jüngere Forscherinnen und so weiter. In der Hinsicht war das Projekt sehr, sehr komplex. Und ich habe so im Nachhinein den Eindruck, das ist zumindest die Komplexität, die das Phänomen auch braucht, um ansatzweise erfasst zu werden.
Ebenso sorgfältig wie die inhaltliche war auch die logistische Vorbereitung. Denn eine Reise von Bilwi, dem Hauptort der Region und Sitz der Universität, ins Forschungsgebiet, hat fast Expeditionscharakter. Etwa 6 Stunden braucht man mit dem Allradauto, um den Rio Coco zu erreichen. Dann folgen 4 Stunden Bootsfahrt flussaufwärts nach San Carlos. Diese kleine Siedlung ohne Strom und Telefon war allerdings noch nicht das Ziel.
Ja, von dort ist es dann zu Fuß weitergegangen einige Stunden bis zu einem kleinen Nebenfluss und dort dann mit einem Baum noch mehrere Stunden flussaufwärts. Also dort liegen 2 Dörfer und das eine ist wirklich dann schon ganz schwer erreichbar. Und da sind schon kleinere Kinder dabei, die noch nie eine weiße Person gesehen haben. Also dort habe ich ziemlich Aufsehen erregt. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich relativ groß bin und die Leute relativ klein sind, war da der Größenunterschied schon eklatant. Also das war Gesprächsthema und hat uns beide Teile sehr amüsiert. war möglicherweise auch eine gute Kontaktmöglichkeit, über die Besonderheit sich auszutauschen und gemeinsam zu lachen.
Dennoch, ein gewisses Unbehagen blieb.
Wir haben schon ein bisschen Angst gehabt vor dem, was uns da erwartet. Und wie sich herausgestellt hat, haben wir sehr unterschiedliche Ängste gehabt. Die Miskito und Mayagna im Team, die haben zum größten Teil Angst gehabt vor Ansteckung. Da war ich mir sicher, die Krankheit geht mich nichts an. Ja? Also die wird mich nicht befallen. Aber diese Vision von den großen weißen Frauen, die der Becher von Blut reichen, hat mich nicht ganz unberührt gelassen. Da haben wir erfreulicherweise sehr offen diskutieren können. Und da war dieser systematische Austausch zwischen uns auch mir sehr hilfreich.
Die eigenen Gefühle und Ängste ernst zu nehmen und zu thematisieren, ist nach Ansicht von Gerhild Trübswasser unverzichtbarer Bestandteil guter qualitativer Sozialforschung. Dasselbe, so ergänzt Time & Robbins, gilt freilich auch für den Umgang mit den Beforschten.
Wenn man versucht, diese Krankheit aus kultureller Sicht zu verstehen, dann muss man mit einbeziehen, was die Leute denken, glauben und fühlen. Und da kommt die indigene Kosmologie ins Spiel. Denn in diesen Dörfern ist die alte Naturreligion noch intakt. Das heißt, die Menschen glauben, so wie ihre Vorfahren, dass es einen direkten Kontakt zwischen Mensch und Natur gibt. Sie glauben an Geister und Götter, die in den Bäumen leben, in den Flüssen oder in den Bergen. Und diese lebendigen Kräfte der Natur können das Leben der Menschen positiv oder negativ beeinflussen. Zum Beispiel war die häufigste Antwort auf unsere Fragen, wieso sie meinen, dass die Krisi-Signis gerade bei ihnen so verbreitet ist, dass sie nicht im Einklang mit den lokalen Göttern und Geistern leben. Mit anderen Worten, diese Götter sind gekränkt und deshalb strafen sie die Menschen durch Krankheit.
Gekränkte Götter oder Geister können allerdings wieder versöhnt werden. Doch dazu ist die Hilfe von Heilern oder Heilerinnen nötig, die mit ihren Ritualen das gestörte Verhältnis wieder ins Lot und die Krankheitssymptome zum Verschwinden bringen.
Ein Fall war ganz erstaunlich. Und zwar gab es eine ganz untypische Epidemie unter erwachsenen Männern. Das war eine Gruppe von Arbeitern, also die haben einen Schifffahrtskanal gebaut und das ganze Arbeitsteam hat Crisis Ignis bekommen. Und die haben dann eine Curandera geholt, die sich mit ihnen beschäftigt hat und die arbeitet immer ganz stark mit eigenen Assoziationen, Fantasien, Trance-Zuständen. Sie träumt, welche Form der Heilung hier angebracht ist, welche Medizin. Und die hat die Vorstellung gehabt, dass der Flussgott beleidigt wurde. Dem wurde nicht der nötige Respekt entgegengebracht, indem da einfach gegraben wird und sein Bett zerstört wird und so weiter. Und mit der Besänftigung dieses Flussgottes ist wieder der Frieden eingekehrt in dieser Truppe.
Verantwortlich für die Erkrankung, das haben die ausführlichen Gespräche mit Kranken und ihren Angehörigen ergeben, sind jedoch nicht allein die erbosten Naturgottheiten.
Es gibt auch die Vermutung, die üblicherweise von Frauen geäußert wird, es ist eine Strafe Gottes. Also die Gegend ist ja mehrfach missioniert worden, also christliche Religionen gibt es auch mehrere dort. Und auf die Frage, wieso Strafe Gottes, kommen Anspielungen auf sexuelles Fehlverhalten, was natürlich nicht so offen geäußert wird, aber in Summe dann schon ein markantes Bild ergibt. Also alle anderen Götter sind offenbar nicht so rigide, was die Sexualmoral anbelangt, aber der christliche Gott vor allem straft bei sexuellem Fehlverhalten.
Geäußert wird diese Vermutung vor allem in jenen Dörfern, in denen die Einflüsse von außen bereits deutliche Spuren hinterlassen haben.
In dem Dorf, das am leichtesten erreichbar ist, das heißt, das direkt am Rio Coco liegt, war zum Beispiel die Sozialstruktur wesentlich angegriffener als in den abgelegenen Dörfern. Wir haben selber gesehen, dass Abenteurer dort vorbeikommen und meinen, sie müssen da irgendwas beitragen zum Wohlergehen des Dorfes, ohne gefragt und gebeten zu werden. Es kommen US-amerikanische Missionare und die Leute haben gelernt, durch diese häufigen Besuche und alle möglichen Programme auch versorgt zu werden. Das heißt, die Selbstständigkeit und Vielfalt im Anbau hat deutlich nachgelassen. Sie haben gelernt, sie müssen was verkaufen, damit sie zu Geld kommen. Also bauen sie Bohnen an, die kann man besser transportieren und lagern als Gemüse. Das hat mehr Folgen. Zum Beispiel, dass es dann nur mehr zwei Ernte- und Saatzeitpunkte gibt. Und wenn zum Beispiel, wie vor eineinhalb Jahren geschehen, zu diesem Zeitpunkt die Krankheit ausbricht, und das ganze Dorf beschäftigt ist mit den kranken Angehörigen, nicht gesät und nicht geerntet werden kann und dann gibt es nichts zu essen.
Trotz der unterschiedlichen Sozialstruktur haben die besuchten Dörfer doch auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Die Kontrolle der Kranken und die Sorge um sie, die Angst vor Ansteckung und vor neuen Attacken paralysiert die ganze Gemeinschaft mit tiefen Folgen für die familiäre und sozioökonomische Stabilität. Und diese ist nach Ansicht der Soziologin Sandra Davis, die ebenfalls Mitglied des sechsköpfigen Forscherteams war, ohnehin äußerst labil.
Die Krankheit hat sich zu einem kollektiven Phänomen entwickelt, das die Gemeinschaften am Rio Coco schwer in Mitleidenschaft zieht. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass sich hinter diesem Problem eine ganze Reihe anderer, schwerer sozialer Probleme verbirgt, denen die Menschen völlig ohnmächtig gegenüberstehen. Die Situation ist katastrophal auf dem Gebiet der Gesundheit, der Erziehung, in ökonomischer Hinsicht und im Bereich der Ernährung. Und das ist enorm deprimierend für die Bevölkerung. Wir hoffen aber, dass unsere Erhebungen dazu beitragen, dass es zu einer Lösung kommt. Denn im Leben der Menschen in dieser Region läuft auch abgesehen von der Krankheit einiges schief.
Algo anda mal, etwas läuft schief. So lautet auch der Titel des Forschungsberichtes über Blaowakni, die verrückte Krankheit. Enthalten sind die Interviews und die Lebensgeschichten der Betroffenen, sowie die Beobachtungen und Reflexionen des Teams. Gerhild Trübswasser, die dieses von Horizont 3000 finanzierte und von der Universität Huracán initiierte Forschungsprojekt begleitet hat, fasst die Ergebnisse der Studie zusammen.
Es wurde unsere Annahme ganz stark untermauert, dass das eine traditionelle, ein altes Kulturgut ist, diese Krankheit, die vermutlich in sozialen Drucksituationen verstärkt auftritt.
Deutlich wurde auch, dass die Krankheit multifaktorell bedingt ist. Das heißt, es sind keine Einzelgründe für den Ausbruch verantwortlich. Allerdings lassen sich drei gesellschaftliche Problembereiche feststellen, die das Zusammenleben in den betroffenen Gemeinschaften nachhaltig stören.
Es wird schon deutlich, dass es gewisse Probleme gibt bei den Jungen, sich mit ihrer eigenen Zukunft auseinanderzusetzen. Also so abgelegen diese Dörfer auch sind und ohne Strom und ohne Fernsehen, nur mit erzähltem Radio sozusagen, man weiß auch dort, dass es ein Leben in der Stadt gibt, das anders ausschaut als das bei ihnen im Dorf. Und die Überlegungen, die so ansatzweise bei den jungen Leuten kommen, die tendieren schon woanders hin. Mit unglaublich geringen Aussichten, das auch zu realisieren. Und dieses Verhalten ist natürlich bedrohlich für die Älteren. Also da gibt es spürbare Spannungen. Und adoleszente Menschen haben ein unglaublich feines Sensorium für die Situation der Gesellschaft, in der sie leben, überall auf der Welt. Und junge Mädchen vielleicht sogar noch stärker, gerade in Gesellschaften, wo die Frauenrolle nicht so wahnsinnig attraktiv ist. Also das ist schon ein Verdacht, der sich im Laufe unserer Arbeit dann auch erhärtet hat, dass diese Generationskonflikte eine Mitverursachung der Krankheit sind. Also dass diese Krankheit eine Möglichkeit ist, die Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und so weiter auch auszudrücken.
Eine zweite, ebenfalls wesentliche Ursache liegt nach Ansicht des Forscherteams im sexuellen Missbrauch, einem besonders stark tabuisierten Thema.
Wir haben die Botschaften, die wir öfter verschlüsselt oder dann jenseits der Interviews von den Leuten bekommen haben, und wir haben die Aussagen von zwei Expertinnen, also Curandera und Lehrerin, die in der Gegend arbeiten, regelmäßig, dass es vermutlich endemischen Inzest gibt, dass Mädchen auch Kinder von ihren Vätern bekommen, also jedenfalls Missbrauch und auch Vergewaltigung. Und es ist nicht darüber zu reden. Man weiß zwar, dass es nicht richtig ist, aber das kennen wir aus unserer Kultur, dass erstens einmal Vergewaltigungen, Missbrauch im eigenen Familienkreis am häufigsten vorkommen und dass es unglaublich schwierig ist für das Opfer, darüber zu reden, und dass selbst missbrauchte Mütter praktisch ihre Töchter nicht schützen können, dasselbe zu erleben. Das ist ein psychischer Mechanismus, der leider überall funktioniert.
Ähnliches lässt sich leider auch für die dritte Ursache der Greasy Sickness sagen.
Die dritte Ursache, die wir ausmachen konnten und die vermutlich die gewichtigste ist und stärkste, ist die seelische, physische Erschütterung und Zerstörung, die die Menschen im Kontrakrieg erlebt haben.
In diesem Krieg, den die USA mit Hilfe von Söldnern in den 80er Jahren gegen die sandinistische Regierung Nicaraguas geführt haben, mussten etwa 60.000 Menschen ihr Leben lassen. Besonders wild umkämpft war das Gebiet am Rio Coco, denn gleich jenseits dieses Grenzflusses zu Honduras lagen die Ausbildungslager der Söldner. Doch die permanenten Überfälle waren nicht der einzige Grund für die nachhaltige Zerstörung der Dorfgemeinschaften.
Die Gegend war mehrfach geplagt davon, weil einerseits sind die Leute angeworben worden für die Contra. Zum Teil sind die Leute beim sandinistischen Heer gewesen, das heißt, die sind sich direkt als Gegner gegenübergestanden. Ein Teil ist nach Honduras geflüchtet in Flüchtlingslager und hat dort unter miesesten Bedingungen gelebt. Und ein Teil ist von den Sandinisten abgesiedelt worden in neu gebaute Dörfer, mehr im Landesinneren, wo sie besser geschützt werden konnten. Aber die sind vertrieben worden aus ihren Dörfern. Und nach 7 Jahren durften sie wieder zurück. Und in dem Dorf haben uns die Leute gezeigt, also die haben an derselben Stelle ihr Haus wieder aufgebaut, das niedergebrannt war und zerstört war und ihre Felder wieder dort angelegt, wo die waren. Also die sind seelisch unglaublich stark mit dieser Gegend verwurzelt. Aus dem kann man auch ermessen, wie katastrophal die Absiedlung für die Leute war. Und diese 4 Gruppen, die so unterschiedlich die Situation, den Krieg erlebt haben, leben jetzt in diesen 250, 300 Seelengemeinden. Die wissen, der Nachbar hat meine Kinder umgebracht, ja, oder hat irgendwen entführt. Die wissen, wer was getan hat, wer was erlitten hat und können darüber natürlich nicht reden.
Während die Bereitschaft, über die Krankheit zu reden, sehr groß war, wurden das schwierige Zusammenleben und die belastete Beziehung zwischen Tätern und Opfern auch mit dem Forscherteam nicht besprochen. Eine fatale und folgenschwere Situation, in die aber traumatisierte Menschen überall auf der Welt geraten, betont Gerhild Trübswasser, die auch in Österreich Ähnliches erlebt hat.
Im Rahmen der Wehrmachtsausstellung habe ich in Salzburg damals Gesprächsgruppen begleitet für Besucher und Besucherinnen der Ausstellung, die erschüttert waren von dem, was sie da gesehen haben und eine Möglichkeit gesucht haben, darüber zu sprechen. Das waren Opfer, Täter, Kinder, Enkel, also bunt gemischt sozusagen. Und nicht wenige von denen haben gesagt, wir haben heute das erste Mal darüber gesprochen. Das war bitte nach über 50 Jahren. Das heißt, dieses Phänomen, und das ist ja mittlerweile auch schon anderweitig erforscht, Kriegstraumata sind nicht besprechbar. Und das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, in so abgeschlossenen Gesellschaften, wo es praktisch keine Anonymität gibt, liegt auf der Gemeinschaft ein Deckel, der darunter eine dumpfe, belastete, enge Stimmung erzeugt und die große Angst und wahrscheinlich unbewusste Angst ist, wenn ich drüber rede, dann explodiert das.
Die Vorstellung, dass diese Situation entschärft werden und es zumindest schrittweise eine Erleichterung geben kann, die so dringend benötigt wird, ist derzeit kaum möglich. Doch genau das soll sich, auch unter Mithilfe des engagierten Forscherteams, ändern.
Das wird schwierig werden, das ist ganz klar. Das wird auch Teil einer Folgeforschung im nächsten Jahr sein. Aber es gibt ja auch Figuren, die Vermittlungstätigkeit übernehmen können. Das sind zum Beispiel Lehrerinnen der Gegend. Das sind manche Dorfverantwortlichen. Das sind die traditionellen Heilerinnen und Heiler, die Curanderas. Das Tolle in dem Fall ist, dass die Universität Huracán ein Institut für traditionelle Medizin hat, wo sie sich austauschen und fortgebildet werden. Und die haben den Kontakt in die Dörfer. Und das ist natürlich eine ideale Lösung, dass die, die mit ihren guten alten traditionellen Heilmethoden noch ein anderes Wissen transportieren können, weil denen vertrauen die Leute, die kennen sie. Ja. Die werden eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei einnehmen. Aber es muss halt abgestimmt und reflektiert werden, wie es auch akzeptierbar ist in der Gesellschaft. Sonst gibt es nur Widerstand dagegen und es ändert sich ganz sicher nichts.
Sie hörten Blaovagni, auf den Spuren einer mysteriösen Krankheit. Eine Sendung von Margit Heinzel. Gesprochen haben Margit Maurer, Angelika Lang, Sibylle Norden und Jörg Duit. Informationen und Bilder zur Sendung finden Sie auch auf unserer Homepage oe1.orf.at. Morgen in den Dimensionen, das Dimensionenmagazin.